So, ich freue mich, dass heute doch wieder so viele da sind und dass wir heute wieder gemeinsam in das Wort Gottes hineinschauen können. Und ich möchte zum Beginn noch beten und dann steigen wir ein. Herr, ich bin dir dankbar, dass du uns die Möglichkeit schenkst, dass wir uns hier offen treffen dürfen, ohne uns verstecken zu müssen. Danke für die Glaubensfreiheit, die du uns gibst und dass wir hier gemeinsam in dein Wort hineinschauen dürfen. Ich bitte dich, dass du unser Herzen weit aufmachst und dass wir dein Wort hören, verstehen und dass es Veränderung in unserem Leben bewirkt. Korrigiere du uns bitte durch dein Wort. Amen. Zu Beginn möchte ich euch gerne kurz so ein bisschen in eine Situation mit hineinnehmen, die ich in meiner Jugendzeit erlebt habe, schon ein paar Jahre her. Ich war da so 19 Jahre alt. Und somit schon ein paar Jahre in der Jugend. Und das Coole war auch, fand ich zumindest cool, dass ich halt einer so der, nicht der Jüngsten war, aber auch nicht der Ältesten. Es gab noch viele, die älter waren. Und ich fand es ziemlich cool, weil wir dann mit den coolen Jungs rumhängen durften. Und ja, die Älteren, klar, sind immer die coolen. Und ich habe das sehr genossen, weil ich Leute hatte, zu denen ich aufschauen konnte. Und so haben wir einmal nach der Jugend beschlossen, ins Kino zu gehen. Und ich kann mich da gut daran erinnern, da haben sie immer die Autos, sind ins Kino gefahren und haben uns dann einen Actionfilm angeschaut. Der Film war eigentlich ziemlich cool, aber auf einmal wurde es total unangenehm. Denn auf einmal kam so eine Sexszene im Film. Ja, und jetzt hockst du da nicht mit irgendjemanden, sondern du hockst da mit der halben Jugend. Und dann ist er so, okay, voll doof, was mache ich jetzt? Soll ich kurz rausgehen und dann komme ich wieder rein, wenn es vorbei ist? Oder was soll ich machen? Und ich war total aufgeschmissen und das ging alles so schnell. Und ich dachte mir so, ja, okay, hey, wow, das geht gleich los und was soll ich tun? Und dann kam es mir auf einmal, was machen die Älteren eigentlich in der Situation? Die, wo im Glauben doch eigentlich schon viel weiter sein müssten. Ich war so ein bisschen überfordert und dann dachte ich mir so, hey, neben mir sitzt ein älterer Jugendlicher, zu dem ich aufgeschaut habe und mich dann gefragt habe, wie geht er mit der Situation um? Und dann habe ich mich so ganz langsam, so richtig tief in den Kinositz reingedrückt, dass ich mich halt so leicht nach links und rechts drehen kann, ohne dass es zu auffällig kommt. Und dann dachte ich mir so, hey, jetzt zählt es doch, oder? Weil die Leute können ja viel reden, die können ja viel behaupten, aber jetzt hier im dunklen Kino, wo eigentlich keiner auf dich schaut, alle Augen sind auf die Leinwand gerichtet, wie gehst du damit um? Und dann weiß ich noch, ich drücke mich da so voll in den Sitz rein und drehe mich zu diesem älteren Jugendlichen um. Und was ich dann gesehen habe, das hat sich so in mein Gedächtnis eingebrannt, weil ich das so beeindruckend fand. Dieser junge Mann, er saß da, das war so. Wenn es im Kino einfach, das war laut, es war unruhig und dieser junge Mann, er sitzt da in aller Ruhe mit geschlossenen Augen. Und ich sehe das so und denke mir, boah, krass. Alle Augen sind auf die Leinwand gerichtet, aber nicht seine Augen. Ich habe das meiste von dem Film vergessen, aber nicht diese Situation. Und ich glaube, egal, wie toll ein Thema auch gewesen wäre, kein Thema, so lang und gut es auch gewesen wäre, hätte diese Aussagekraft, wie das, was ich da gesehen habe. Warum? Weil es echt war. Weil neben mir ein junger Mann saß, in dessen Leben Gottes Wort Wirklichkeit geworden ist. Es war echt. Das Wort war lebendig, weil es ihm wichtig war, seine Augen und sein Herz reinzuhalten. Und das hat er nicht behauptet, sondern mit Taten wurde es sichtbar, die aus dem Wort Gottes resultieren. Das war echt, das war nicht vorgespielt. Und wir wollen uns die nächsten Verse im Jakobusbrief ansehen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt mit mir zusammen Jakobus Kapitel 1 auf. Wir lesen die Verse 22 bis 25. Jakobus Kapitel 1, die Verse 22 bis 25. Da heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Und das Thema heute trägt den Titel Betrügst du dich selbst? Wenn dir jemand die Frage stellen würde, auf dich zukommt und sagt, hey, bist du eine Person, die sich selber betrügt? Würdest du wahrscheinlich sagen, nein. Warum auch? Warum sollte ich mich selbst betrügen? Es macht doch gar keinen Sinn. Aber Jakobus konfrontiert uns heute in diesem Text genau mit dieser Frage. Und er lässt uns dadurch wie in einen Spiegel sehen, der deine wahre Beziehung zu Gott aufdeckt. Denn du kannst viel behaupten. Du kannst erzählen, wie toll deine Beziehung zu Jesus Christus ist. Du kannst nach außen ein super frommes Leben führen. Du kannst die Gemeindeveranstaltungen besuchen. Du kannst in der Gemeinde dienen. Aber erst am Ende. Aber am Ende wird immer an deinen Taten sichtbar, wo du wirklich stehst. Ob du echt bist. Ob dein Glaube ein Fake-Glaube ist oder ob er echt ist. An den Früchten, die ein Mensch hervorbringt, wird man erkennen, wie sein Glaubensleben wirklich aussieht. Und Jakobus warnt davor, nicht einfach nur einer zu sein, der halt zuhört, der die Worte hört. Und ich kann mir irgendwie gut vorstellen, wenn die Menschen von damals auf uns blicken würden, dass sie schon ziemlich neidisch wären. Wenn sie sehen würden, wie viele Möglichkeiten wir haben, das Wort Gottes zu hören. Uns steht alles offen. Wir können auf jeden möglichen Plattformen Predigten hören, christliche Hörbücher, Podcasts, uns steht alles zur Verfügung. Wir können christliche Bücher lesen, da gibt es unheimlich viele von. Die Bibel selbst haben wir in allen möglichen Übersetzungen. Wir können so viel Gutes hören. Wir können so viel Gutes lesen. Wir können unser Herz mit so viel gutem Inhalt füllen. Aber wenn es nur dabei bleibt und du die Dinge einfach nur anhörst, sie vielleicht sogar super gut findest, sie dich ermutigen, du mit anderen darüber redest, aber nichts davon real in deinem Leben durch Taten zum Ausdruck kommt, dann sagt Jakobus, dann betrügst du dich selbst. Jakobus gibt uns in Kapitel 2 sogar noch ein Beispiel, wie dieser Selbstbetrug aussieht. Schlag mal auf Kapitel 2, wir lesen ab Vers 15 bis 17, ich lese es mal vor. Jakobus 2, 15 bis 17. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da würden wir wahrscheinlich sagen, hey, ganz ehrlich, die Worte hättest du dir sparen können, oder? Da braucht jemand Hilfe, weil ihm das Notwendige fehlt. Er hat nichts zu essen, nichts zu trinken und ihm fehlen die Klamotten. Aber hier wird nicht geholfen, hier wird nur mit Worten reagiert. Da wird nur etwas gesagt, so, wir wünschen dir alles Gute, ja, mach's Beste draus, so gesehen. Und Jakobus nimmt hier sehr harte Worte in den Mund, weil er sagt, Glaube, der keine Werke aufweist, der keine Werke mit sich bringt, das ist ein toter Glaube. Aber wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, wenn wir es ernsthaft lesen und Gott zu uns spricht, dann wird das immer Auswirkungen auf unser Leben haben. Immer. Vielleicht kannst du dich noch ein bisschen an den Vers 21 erinnern, den Dani letztes Mal vorgelesen hat und darüber gepredigt hat. So ein wichtiger Vers, der mit eine Grundlage bildet. Ich lese mal Vers 21b vor. Nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Es ist das Wort Gottes, das Kraft hat, etwas Totes lebendig zu machen. Das ist eine verändernde Kraft, die sich in jedem Menschenleben zeigen wird. Da kommt etwas zum Vorschein, was vorher noch gar nicht da war. Und es wird sich im Verhalten und im Tun, in den Taten widerspiegeln. Es wird offenbar werden. Übrigens, und das finde ich auch wichtig zu erwähnen, Jakobus spricht hier nicht einfach von einem stumpfen Tun. Du sollst halt tun, also lesen und tun, damit es halt getan ist. Einfach nur so. Damit du vor anderen vielleicht gut dastehst oder dass du vielleicht später vor Gott gut dastehst und sagst, guck mal Gott, was ich getan habe. Ich habe dein Wort gelesen und ich habe es dann getan. Jakobus meint hier viel mehr, dass wir Täter sein sollen. Er meint hier einen Menschen, der im Wort Gottes zu Hause ist, der das Wort Gottes lebt, der es tut. Warum? Weil es seine ganze Identität ist, weil er nicht anders kann. Und ich möchte mit euch ein paar Verse lesen, die hier wunderbar dazu passen, bekannte Verse. Und wenn ihr Matthäus 7 aufschlagt, dann werdet ihr gleich sehen, worum es geht. Matthäus 7, ich lese ab Vers 21 und dann bis 27. Ein etwas längerer Abschnitt, aber diese Worte passen perfekt zu dem, was Jakobus hier schreibt und wir unterstreichen das. Matthäus 7, ab Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihm bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein. Und sein Einsturz war gewaltig. Jesus sagt in Vers 21, der den Willen meines Vaters tut, der wird in den Himmel eingehen. Er meint damit hier nicht die Werke, nicht der das meiste vorzuweisen hat oder beitragen kann, sondern der wahre Glaube wird immer gute Früchte hervorbringen. Er meint damit, dass Werke zur Errettung beitragen, überhaupt nicht, sondern dass wahre Glaube immer Frucht guter Werke hervorbringen wird. Und egal mit welchen Werken du zu Jesus kommen würdest, egal wie spektakulär diese wären oder wie besonders, wenn diese Taten alles sind, was du bringst, dann wirst du nicht vor Gott bestehen können. Hier im Text, den wir gerade gelesen haben, da kommen Menschen am Ende ihres Lebens zu Jesus und sagen, Jesus, schau mal, was ich getan habe. In deinem Namen. Ich habe Dämonen ausgetrieben. Wunder vollbracht. Und sie kommen mit dem, was sie getan haben, aber die Antwort von Jesus, wie er sie zurückweist, zeigt, dass sie es nie ernst mit ihm gemeint haben. Da war kein wahrer Glaube, da waren einfach nur Werke, mit denen sind sie vor Jesus getreten. Und genau das ist Selbstbetrug. Sie waren davon überzeugt, dass es ausreicht, aber Jesus weist sie ab. Und dann kommt eben dieses bekannte Gleichnis, das Haus, das das Glaubensleben repräsentiert. Der göttliche Regen des Gerichts, der über das Glaubensleben hinwegfegt. Und die Frage ist, wer kann bestehen? Wer kann da bestehen? Nur derjenige, der eine Grundlage hat. Nur der, der auf Gottes Wort als Grundlage baut, nur der kann bestehen. Und dieses Gleichnis, es ruft uns davon oder dazu auf, weg von einer Werksgerechtigkeit zu gehen. Nicht versuchen, Punkte für den Himmel zu sammeln. Irgendwas anzuhäufen, mit dem wir später mal vor Gott stehen wollen und in den Himmel wollen und sagen, schau mal Gott, was ich alles in deinem Namen gemacht habe. Und dieses Gleichnis, es ruft uns auch dazu auf, Gottes Wort zu vertrauen, darauf zu bauen und Gott gehorsam zu sein. Gott gibt uns durch sein Wort oder mit seinem Wort einen Spiegel in die Hand, in den wir hineinsehen. Was sehen wir, wenn wir in diesen Spiegel hineinschauen? Wenn du die Bibel aufschlägst, der diesen Spiegel hier zeigt oder das Wort Gottes, dann sehen wir, wer Gott ist. Dann siehst du auch ganz genau, wer du bist. Wenn du diesen Spiegel reinschaust, dann siehst du deinen ganzen Schmutz. Da siehst du deine ganze Sünde. Da siehst du dein Versagen. Da siehst du, wie verloren du bist. Da siehst du ganz einfach, dass du vor Gott überhaupt gar nicht bestehen kannst. Da siehst du aber auch die Notwendigkeit der Erlösung, dass du einen Retter brauchst. Der Spiegel Gottes deckt alles auf. In Hebräer 4, Vers 12 wird es folgendermaßen beschrieben, ich lese es mal vor, ist auch ein bekannte Verse, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Hier wird gesagt, dass das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert ist und das in uns hineinfährt und es uns zerteilt und somit alles sichtbar wird. Da ist nichts mehr verborgen. Das Wort zeigt, wie wir wirklich sind. Wenn wir aber in diesen Spiegel Gottes hineinsehen und all das aufgedeckt wird, aber es überhaupt gar keine Auswirkungen auf dein Leben hat, dann sind wir wie dieser Mensch, den Jakobus beschreibt, der in den Spiegel schaut, ihn beiseite legt und schon vergessen hat, wie er aussieht. Der ist vergesslich. Und ich glaube, das kennen wir doch so gut, oder? Wir nehmen uns ein bisschen Zeit für Gott, wir nehmen die Bibel, dann schlagen wir sie auf, dann lesen wir so einen kleinen Abschnitt drin und dann legen wir die Bibel halt beiseite und dann machen wir ganz normal im Alltag weiter. Wir haben unsere Hobbys, unsere Aufgaben, ich will mich vielleicht nur mit Freunden treffen, was auch immer. Und nach kurzer Zeit haben wir schon vergessen, worum es eigentlich geht. Warum? Was stand in dem Wort? Und genau das ist die große Gefahr, denn dann sind wir nur Hörer des Wortes und dann betrügen wir uns. Dann betrügen wir uns selbst. Und dann wechselt Jakobus nun in ein anderes Bild. Jetzt geht es nicht mehr um den Spiegel, in dem wir uns betrachten können, sondern jetzt geht es um etwas, wo wir hineinschauen können, wo wir uns vertiefen können. Und hier wird es genannt in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und ich finde, das klingt irgendwie so widersprüchlich. Gesetz und Freiheit. Das passt doch überhaupt gar nicht zusammen. Weil das Gesetz doch eigentlich wenig mit Freiheit zu tun hat. Das Gesetz hat uns doch gebunden. In dem waren wir doch gefangen. Eine Gerechtigkeit, die wir durch Werke erreichen könnten, aber die gar kein Mensch erreichen kann. Das meint Jakobus hier mit dem Gesetz der Freiheit. Wann sind wir wirklich frei? Also wirklich frei. Wirklich frei sind wir nur, wenn wir Jesus Christus in unserem Leben haben. Ohne Jesus sind wir verloren, auf immer und ewig. Jesus kam auf diese Erde, um uns aus dieser Dunkelheit zu befreien, um uns aus der Hand des Satans herauszureißen. Und Jesus kam, um das Gesetz komplett zu erfüllen. Wir müssen nicht mehr versuchen, das Gesetz zu halten, bis ins kleinste Detail, um gerecht zu werden. Durch den Tod von Jesus Christus dürfen wir wirklich frei sein. Auf Außenstehende macht es manchmal den Eindruck, dass ein Mensch, der Jesus folgt, irgendwie kein lohnenswertes Leben mehr hat. Oder vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr auch schon mal mit Menschen geredet, die sagen, oh Christ, was darfst du überhaupt? Du hast doch nur Verbote. Du darfst doch gar keinen Spaß haben. Dein Leben besteht aus Lesen, Singen und Beten. Das denken oft die Leute, die sagen so, oh Christ, oh, was darfst du überhaupt? So, ja, auf diese Richtung. Und das ist so ein Blick, den Außenstehende haben. Aber Menschen, die Jesus nicht kennen, ja, die denken, dass das Leben mit Christus wie so ein Leben im Knast ist. Aber Menschen, die Jesus kennen, wissen, was wahre Freiheit ist. Frei zu sein von dieser Last der Sünde, die einen erdrückt, die einen gefangen hält, die uns in Ketten gehalten hat. Jesus nimmt uns nichts Wertvolles weg. Dem wird am Ende nichts fehlen, sondern er beschenkt uns vielmehr. Er gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen, und er macht das Leben erst lebenswert. Und der Mensch, der dieses Fenster öffnet, der hindurchsieht in diese große Gnade Gottes, der die Erlösung sieht und der die Erlösung annimmt und darin bleibt, der ist wirklich frei. Der ist ein wahrer Täter des Wortes und kein vergesslicher Hörer. Welche Rolle spielt Gottes Wort wirklich in deinem Leben? Was hat ihr dir die letzten Wochen aufgezeigt, als du in diesen Spiegel hineingeschaut hast, in dieses Wort Gottes? Was ist dir wichtig geworden? Hat Gott zu dir geredet, dir aufgezeigt, wo du falsch lebst, wo du Veränderung brauchst, wo Korrektur in deinem Leben notwendig ist? Hat er dich vielleicht wieder erkennen lassen, wie groß seine Gnade ist, dass du eigentlich verloren warst und dass er dich aus der Hand Satans befreit hat und du jetzt wie ein Kind Gottes bist? Spielt Gottes Wort in deinem Leben eine Hauptrolle? Oder ist es eher so eine kleine Nebenrolle halt? Schaust ab und zu mal rein, wenn du mal Zeit hast. Oder vielleicht bist du auch eine Person, der es eigentlich ausreicht, heute hier zu sein, das Wort zu hören. Vielleicht noch am Sonntag die Predigt zu hören. So ein bisschen, dass dein Gewissen beruhigt ist. Wird das Wort bei dir vielleicht erst gar nicht aufgeschlagen und es verstaubt im Regal? Vers 21, hatte ich vorgelesen, sagt, es ist das Wort, das Kraft hat, unsere Seelen wirklich zu erretten. Die Kraft, wirklich etwas in unserem Leben zu verändern. Aber dazu muss das Wort gelesen, gehört und angewendet werden. Und ich habe dazu ein passendes Zitat gelesen, keine Ahnung, von wem es ist, aber ich möchte euch mal vorlesen. Dem Teufel ist es egal, ob du in die Kirche gehst oder deine Bibel liest, solange du sie nicht auf dein Leben anwendest. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, ich gehe doch in die Gemeinde und ich lese die Bibel. Reicht doch eigentlich aus, oder? Darum geht's doch. Und ganz ehrlich, wenn du das tust, dann voll gut. Also, da tust du was Gutes. Aber der Teufel hat ein Problem damit, wenn du das Wort auf dein Leben anwendest. Wenn du ein echter Täter des Wortes wirst, weil daraus Früchte entstehen, die Gott gefallen. Und der Aufruf von Jakobus ist klar und deutlich, und er sagt, sei Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selber betrügen. Das Schlimmste an dem Selbstbetrug ist doch, dass man es selber gar nicht merkt. Dass erst jemand gebraucht wird, der einem diese Diagnose gibt, der einem die Augen öffnet, und genau das macht das Wort Gottes. Es öffnet uns die Augen. Und ich möchte dir am Ende es einfach mitgeben und dir ans Herz legen, überprüf dein Glaubensleben. Worauf hast du gebaut? Hast du ein festes Fundament? Hast du auf Felsen gebaut oder auf Sand? Gott gibt uns seinen göttlichen Spiegel, in dem wir genau sehen, wer wir sind und wo wir wirklich stehen. Schau in diesen Spiegel rein und lass dich von Gott verändern. Amen. Wir wollen uns noch die Zeit nehmen, um in Tischgruppen zu beten, und danach singen wir noch ein paar Lieder.